Der Radio Berlin 88.8 Podcast. Popsterne, Stars im Studio.
Einen wunderschönen guten Abend, hallo.
Ich finde es ja immer ganz spannend, so den Werdegang ein bisschen zu beobachten, wie man zu dem geworden ist, was man heute ist. Und Sie haben die Weichen dafür selbst ja schon ganz früh gestellt, nämlich mit 7 Jahren haben Sie sich entschieden, nicht erwachsen zu werden.
Genau, das war ein Moment, den werde ich auch nie wieder vergessen. Ich stand in meinem Kinderzimmer und habe so das Fenster rausgeschaut und habe mir irgendwann, dann irgendwie kam der Gedanke, was ist nur, wenn ich erwachsen bin? Und dann habe ich so daran gedacht, dann hast du so viele Verpflichtungen und so weiter und so fort. Also wie ein Kind so denkt über das Erwachsensein. Mhm. Und dann habe ich mir damals geschworen, ich werde nie erwachsen werden. Und ich habe damals wahrscheinlich mit dem Erwachsenwerden wirklich diese Zwänge und diese Bahn, in die du hineingepresst wirst. Das war so meine Vorstellung schon als 7-Jähriger, ja, dass ich das nicht machen wollte. Ich wollte meine Freiheit immer behalten. Und ich glaube, das habe ich ganz gut geschafft. Ja. Also ich spiele mein Leben immer noch.
Sie waren ja ein typischer Junge. Sie haben viel und gerne Fußball gespielt.
Genau, ja.
Aber was tatsächlich unüblich ist für Jungs, Sie haben auch viel gelesen.
Viel gelesen, ja. Ja. Also das fing ja auch gerade mit dem Gedankenlesen, mit der Hypnose, fing ja im Grunde genommen auch mit einem Buch an von Erik Jan Hannussen. In den 20er Jahren hat er das geschrieben. Meine Mutter hatte überhaupt keine Ahnung, wer das ist und was das überhaupt ist. Aber ich hatte ein Abkommen mit meiner Mutter, dass immer, wenn ich zum Zahnarzt gehe, weil ich brauchte damals auch eine Spange und so weiter und so fort als 12-Jähriger, dann bekomme ich ein Buch, ja, als Geschenk, als Belohnung sozusagen, beim Zahnarzt gewesen zu sein. Und plötzlich lag eben dieses Buch, das sie auf dem Flohmarkt gefunden hat, vor mir, weil sie dachte, oh, das ist bestimmt irgendwie spannend, ja. Und dann habe ich da reingeblättert und habe dann gelesen über das Gedankenlesen, über die Hypnose und dann, wie jeder andere auch, denkst du, geht das überhaupt? Und als Kind hast du aber nicht die Angst davor, das auszuprobieren. Also du hast keine Angst, einen Fehler zu machen. Als Erwachsene haben wir das später. Mhm. Ja? Das hemmt uns auch oft. Aber das hast du als Kind nicht. Mhm. Und das hat eben dazu geführt, dass ich spürte, jedes Mal, wenn ich es gemacht habe, hat das irgendwie funktioniert. Und das hat sich so angefühlt wie ein Musiker, der sich vielleicht zum ersten Mal ans Piano setzt und das Gefühl hat, irgendwie passt das zu mir und zu meinem Leben. Und so war das mit der Hypnose eben auch.
Ja. Aber alleine das ist ja auch schon ungewöhnlich. Ein 12-Jähriger normalerweise liest vielleicht Kalle Blomqvist.
Ja, ja.
Und Ihre Mama hat Ihnen dann schon so ein Buch geschenkt, eher Zufall, die es ja nicht gibt, die Zufälle,
das
oder war das doch schon so, dass ich dachte, Mensch, der hat dafür einen Draht.
Ja, das Lustige ist, also das ist jetzt ganz aktuell, man hat mich jetzt gerade untersucht in Holland im Social Brain Lab, ein Mark Thieu, das ist ein Hirnforscher und man wollte mal sehen, was passiert eigentlich in meinem Gehirn, wenn ich hypnotisiere oder wenn es um Empathie geht, wenn ich Gedanken lese, wenn ich Vorahnungen habe. Das Interessante ist, man hat festgestellt, dass mein Gehirn eine Besonderheit hat. Und zwar kann das enorm viele Spiegelneuronen bilden. Und das muss wohl schon von Kindesbeinen an so gewesen sein. Ja, das ist auch trainierbar, aber da musst du eine Veranlagung für haben. Mhm. Und das ist ganz interessant. Und ich denke, also jetzt so in der Nachbetrachtung, ist ganz frisch, also es ist jetzt 2 Wochen für mich hier, wenn ich das weiß. In der Nachbetrachtung passt das natürlich alles zu diesen Ideen und Leidenschaften, die ich in mir trage. Also irgendwo sagt mir mein Gehirn, das ist dein Thema, also beschäftige ich damit. Und wahrscheinlich war es dann eben gar kein Zufall, sondern nur, es musste irgendwie so sein, weil es sowieso darauf angelegt ist.
Ja. Und Sie haben ja dann tatsächlich, haben Sie ja gerade schon kurz gesagt, diese Experimente auch geprobt, in der Familie wahrscheinlich, im Freundeskreis. Genau. Und es hat sofort funktioniert.
Es hat sofort funktioniert, ja. Also ich hatte also sofort den Draht dazu zu fühlen, in welchem Zustand sich gerade der andere befindet, ja, oder eine sehr tiefe Verbindung aufzubauen zu anderen Menschen. Also es war dann auch so, schon viel früher im Kindergarten, ich bin in Stuttgart für eine kurze Zeit in den Kindergarten gegangen, also es war so meine erste Kindergartenzeit, da gab es eine Kindergärtnerin mit dem Namen Frau Fee, also die hieß mit Nachnamen Fee. Mhm. Und wir sind dann nach Saarbrücken gezogen, weil mein Vater dort nochmal eine neue Arbeit gefunden hat. Und jetzt kam diese Kindergärtnerin einmal im Monat von Stuttgart nach Saarbrücken gefahren, um mich nochmal zu sehen, um mich nochmal zu treffen. Nicht meine Eltern, sondern mich. Also da war irgendwie schon was, wo ich ein Talent hatte, auf Menschen eine Wirkung auszuüben, ohne es selbst zu merken oder zu wissen. Ja? Also so eine Nähe aufzubauen.
Ja.
Und das fand ich sehr, also in der Nachbetrachtung ist es für mich auch wirklich immer wieder sehr erstaunlich, was da so passiert.
Konnten Sie das eigentlich in der Schule auch schon nutzen? Also dieses Gedankenlesen in Anführungszeichen?
Ja. Also in der Schule war es so, dass du dann natürlich immer so ein bisschen auch im Mittelpunkt gestanden hast, wenn du das getan hast, auf Partys und so weiter, auf dem Schulhof und so weiter und so fort. Wenn du jemanden hypnotisierst, der liegt nachher steif wie ein Brett zwischen 2 Stühlen. Das ist natürlich für Kinder oder für Jugendliche der Hammer.
Ja. Für alle.
Für alle im Grunde. Ja, nur damals war mir die Dimension, dass du das eben zum Beispiel auch dafür nutzen kannst, jetzt jemanden zum Nichtraucher zu machen oder ihm zu helfen, eine Phobie loszuwerden. Das war mir damals noch gar nicht bewusst, diese Dimension, die das eigentlich auch hat. Ja. Und du bist natürlich immer irgendwo im Mittelpunkt, wenn du etwas Besonderes kannst. Auf der anderen Seite war es für mich auch so, es gab auch eine Phase in meiner Kindheit, wo ich eben ein halbes Jahr nicht mehr zur Schule gehen konnte, weil mich diese alles, was so um mich herum war, überwältigt hat. Also wie wenn sich so die Sinne geöffnet hätten. Mhm. Und es hat mich komplett überwältigt und ich kam nicht mehr klar. Ja, vielleicht ist es auch darauf zurückzuführen, dass da plötzlich irgendwas so aufgepoppt ist und dann noch mehr das Bewusstsein kam, ich kriege die Stimmung schon von anderen mit. Jetzt abzuschreiben durch das Gedankenlesen funktioniert nicht. Ja.
Nee.
Aber das war sehr erstaunlich. Es hat mich eigentlich auch gehemmt. Ja, also es hat mich gar nicht so ständig gefördert, sondern auch gehemmt.
Mhm. Ja. Aber wenn ein Lehrer eine Frage gestellt hat, dann hat er normalerweise die richtige Antwort im Kopf.
Ja.
Wenn Sie ihn jetzt berührt hätten, was ja ungewöhnlich ist beim Lehrer, dass man ihn berühren kann. Aber hätten Sie dann also diese Zahl zum Beispiel, das Ergebnis auch da sehen können?
Damals war ich eigentlich noch gar nicht so weit, dass ich das Leuten ansehen konnte. Und es funktioniert auch nicht so auf Abruf. Also es ist immer ein Weg, den ich gehen muss, den ich meist über eine Berührung gehe und plötzlich stellt sich so eine direkte Verbindung ein, dass sich da ein Gedanke überträgt. Und das ist meist auch eher auf der Gefühlsebene. Also das ist in dem Moment, wenn da vorne ein Lehrer steht, der das mathematische Ergebnis von einer Rechenaufgabe im Kopf hat, ist es schwierig für mich, da ranzukommen. Mhm. Ja? Nur durch Beobachtung. Mhm. Wenn wir jetzt in ein Spiel eintreten und ich sage, konzentriere dich mal auf die Zahlen und ich schreibe die Zahlen von 0 bis 9 auf die Tafel und halte ihn dann am Arm und er denkt daran, dann kann ich sie rausfinden. Ja. Aber nur durch das Betrachten ist schwierig. Ja.
Ich hatte gerade so in den letzten Wochen ein paar ihrer Kollegen auch hier, also Jack Nasher war zum Beispiel Thorsten Havener und alle haben eigentlich erzählt, dass sie als Kind auch schon gezaubert haben. Also immer mit ihrem Zauberkasten und so, haben sie das auch gemacht?
Nee, ich habe das nie gemacht. Also es ist interessant, ich kenne die ja alle auch irgendwo.
Na klar.
Und die hatten irgendwie alle einen anderen Weg. Also für mich war es wirklich dieses Gedankenlesen, diese Hypnose. Ich habe mich so ein bisschen, weil ich das total spannend fand, auch mit der Zauberei beschäftigt, aber nur als Zuschauer. Also ich finde es total spannend, wenn du verzaubert wirst und da macht jemand einen Trick, einen Kartentrick, finde ich total spannend. Ja. Aber für mich war das nie interessant, das selbst zu tun, sondern eher diesen Weg zu gehen, zu sagen, Hypnose ist für mich wichtig, dieses Thema Empathie ist für mich wichtig, sich einfühlen in andere Menschen, das fand ich viel spannender, weil es so viel näher am Leben dran ist. Ja.
Havener zum Beispiel hatte als Vorbild den David Copperfield, den er dann auch kennengelernt hat. Mhm. War es bei Ihnen dann eher Schopenhauer?
Ja, das ist richtig, Novalis, Schopenhauer, Schiller. Ja, ich glaube wirklich, also es hört sich total seltsam an, aber ich war total fasziniert. Das waren für mich die wahren Magier. Mhm. Ja? Also du tauchst in eine Geschichte ein und du erlebst eine absolut neue Welt, nur weil du ein Buch liest und weil der Autor es schafft, dich irgendwo hinzuführen, in eine Welt, die zwar in dir drin ist, aber die du alleine nie aus dir rausholen könntest.
Ja. Ja?
Das ist total spannend. Und ich bin ja fasziniert auch von der Romantik, ja, und von dieser ganzen Bewegung. Auch als Kind schon habe ich mich zum Beispiel mit Klimt beschäftigt. Ja?
Auch ungewöhnlich.
Ja, total, ja. Aber es ging darum, dass Klimt eben festgestellt hat, okay, ich muss mal unter die Oberfläche gucken. Also ich male jetzt das Unbewusste, ja, die mit Freud zusammen, mit Schnitzler zusammen. Ja. Und das war ja eine Clique im Grunde genommen. Und da ging es genau darum, also wie können wir unter die Oberfläche kommen, Freud als Psychoanalytiker und Schnitzler als Autor oder Klimt eben als Maler. Mhm. Und ich fand das total spannend, ja. Das war für mich Spiel.
Ja, ja. Und dann haben Sie aber nach dem Abi doch erstmal BWL studiert. War das so ein bisschen, um die Eltern zu beruhigen?
Ja, absolut. Das war nur, um Partys zu feiern und meine Eltern zu beruhigen. Also ich war nicht da im Studium. Ich war wirklich eigentlich immer nur im Studentenwohnheim und ab und zu mal habe ich mir Vorlesungen angehört und es war mir damals schon klar, es gab da wirklich Cracks. Ja. Also da gab es damals solche Planspiele, ein Börsenspiel, da musstest du Aktien kaufen und verkaufen. Und da mein Sitznachbar an der Uni, das war ein absoluter Crack. Ja. Der hat das von oben nach unten gelebt und ich saß nur da und habe mich gelangweilt und habe meine Bücher über Novalis, Schopenhauer und so weiter. Hätte wahrscheinlich eher Philosophie oder Literatur studiert.
Absolut.
So. Aber es war wirklich für meine Eltern wichtig, dass sie sagten, aus dem muss was Gescheites werden. Und das war so, ja, ich beruhige euch mal. Aber interessiert hat's mich nie.
Und wie haben die Eltern dann reagiert, als sie gesagt haben, ich werde jetzt doch Hypnotiseur?
Der Weg war ja eben immer parallel. Ja, da war einmal das Fußballspiel. das war für meinen Vater total interessant und er hat immer gescherzt, so wenn du 18 bist, verkaufen wir dich für 2 Millionen nach Italien. Da habe ich mich aber dann leider verletzt und dann war diese Hypnose da. Das war auch irgendwie klar, dass ich das in meinem Leben immer machen würde. Und dann hat sich das aber so entwickelt, dass ich schon relativ früh auf eigenen Beinen dadurch stehen konnte und mein Leben finanzieren konnte. Ja, jetzt zwar nicht überschwänglich, aber ich konnte davon leben. Und das war dann für meine Eltern auch relativ beruhigend, weil sie natürlich gesehen haben, da ist jemand, der seiner Leidenschaft nachgeht und er kann auch irgendwie seine Existenz damit ein bisschen absichern.
Ja. Sie sagen ja irgendwie, Gedanken lesen könne jeder lernen.
Ja.
Also man kann ja eigentlich sagen, wieder lernen, denn als Kind hat man es ja eigentlich in sich, man verlernt es nur.
Genau, ja.
Ist das wirklich so oder ist es nicht doch eine, wie Sie ja auch gerade gesagt haben, was da vor 2 Wochen bei Ihnen festgestellt wurde, doch eher eine Gabe, die man hat und dann vielleicht intensivieren kann und manche haben es vielleicht doch nicht?
Sie treffen mich da jetzt natürlich gerade in einer Situation, weil ich natürlich nicht davon ausgegangen bin, dass mein Gehirn eine Besonderheit aufweist. Ja, aber ich denke immer noch, weil das hat Mark Thieu, auch dieser Hirnforscher, ja gesagt, dass durch das ständige Training mit diesem Thema sich das bei mir natürlich verkräftet, also ausgebaut hat, also erweitert hat, dieses Talent, diese Fähigkeit. Und ich glaube, wir alle haben dieses Mitgefühl, tragen wir in uns für einen anderen Menschen, die Empathie für einen anderen Menschen. Ich bin eben nicht der Meinung wie Darwin, Surviving of the Fittest, dass wir deshalb da sind, wo wir heute sind, sondern im Gegenteil, wir sind Kooperationswesen. Und nur weil wir miteinander kooperiert haben, sind wir da, wo wir jetzt sind. Also haben wir eine Gesellschaft gebildet, die auf Demokratie fußt. Und ich glaube, weil wir das alle in uns tragen, kann das auch jeder nochmal verbessern. Und ich sehe es in den Seminaren, die ich gebe, dass da Menschen sind, die sich das am Anfang überhaupt gar nicht zutrauen. Und die sind am Ende, nach 3 Tagen, so weit, dass sie jemandem eine Zahl sagen können, die er gerade erwürfelt hat. Ja? Und das ist das Spannende.
Ja.
Also diese Zahl ist Quatsch. Ja? Das ist ja nur ein Spiel, da geht es gar nicht darum. Ja. Aber mir ist es wichtig, dass man einfach wieder lernt, empathisch zu erfühlen, wo ist mein Gegenüber gerade? Also wo befindet der sich emotional und sich in einen Menschen hineindenken kann. Und das kann jeder ausbauen, das kann jeder lernen.
Vielleicht war es bei Ihnen auch tatsächlich in dem Moment, wo Sie sich entschieden haben, nicht erwachsen zu werden, weil Sie nämlich dieses Kindsein in sich behalten haben und auch dieses Bauchgefühl, dass er eben ein Kind hat.
Das spielt sicherlich auch eine Rolle, ja. Als Kinder haben wir das, ja. Also ich mache ja auch Rückführungen in meiner Praxis in Berlin und habe das auch selbst schon erlebt. Also ich habe mich auch selbst schon in einem anderen Leben gesehen und das Gefühl, das Wichtige war die Emotion, die daraus kam. Ich habe mich damals als Ritter auf dem Pferd gesehen und ich musste in eine Burg und wusste, ich musste was ganz Schlimmes da tun, hatte den Auftrag und habe mir in dem Moment geschworen, ich werde nie wieder etwas tun, was andere von mir verlangen. Ja, also werde nie mehr auf Befehl handeln. Und das Interessante ist, es hat mich emotional total aus der Bahn geworfen, dieses Erlebnis. Dann habe ich mich zurückerinnert und habe gesehen, als Kind hatten wir immer so ein Spiel, wo wir im Wald waren und haben mit Stöcken gefochten auf so einem Baumstamm. Und immer, der runtergefallen ist, hat verloren. Mhm. Groß gegen klein. Ich habe nie verloren. Also ich kann fechten, ohne dass ich es jemals gelernt habe. Und eine andere Sache ist, mein Leben ist so auf Freiheit aus, ohne Chef, ohne, dass mir jemand von außen einen Befehl gibt. Also vielleicht hat es wirklich damit was zu tun. Ja. Das Interessante ist, wenn wir nochmal uns kurz die Empathie anschauen. Es gibt in Kanada ein Projekt, das heißt Roots of Empathy. Die haben jetzt auch zum ersten Mal hier in Bremen in der Schule ein Projekt gemacht. Und zwar geht es darum, dass man Säuglinge nimmt und mit diesen Säuglingen in Schulklassen geht, um bei den Schülern dort, bei den Grundschülern, nochmal dieses Gefühl aufkommen zu lassen, ein anderer Mensch hat auch Gefühle und ich kann mich in den hineindenken. Ich fühle, was er gerade fühlt. Das ist ein total spannendes Projekt.
Ja.
Und da sind eben Säuglinge, spielen eine große Rolle in unserer erwachsenen Weiterentwicklung im Grunde genommen auch.
Ja.
Weil wir dadurch lernen. Wir lernen durch die Kinder.
Mhm.
Ja? Und wir müssen uns nur darauf einlassen. Und dann können wir viele Ängste von uns loslassen und auch nochmal lernen, uns in andere Menschen hineinzufühlen.
Ja, genauso spannend ist ja auch, wenn du dir Säuglinge anguckst, also dieses zerknautschte, aber dennoch wissende Gesicht und die vergleicht so mit Greisen, mit ganz alten Menschen. Da gibt es ja auch so Bilder, wo die sich einfach ähneln, wo du sagst, das ist ein Gesicht.
Ich muss Ihnen etwas sagen. Ich hatte also eins der größten Wunder, die ich erlebt habe, war die Geburt meines Sohnes. Und es war ein Moment, der ist unter Wasser auf die Welt gekommen und ich habe ihn aus dem Becken rausgehoben und schaue ihn an und er sieht aus wie mein Opa. Es ist unglaublich.
Ja.
Also es hat mich auch wieder umgehauen. Und ich glaube, ja, das ist, wer weiß, wie oft wir schon gelebt haben, ob wir, das kann man nicht erklären. Ja.
Nee.
Aber das Interessante ist, wir kreieren ja dadurch auch unsere Realität. Das, was wir glauben, auf das, was wir vertrauen, bildet ja unsere Realität.
Aber wie frei sind denn Gedanken?
Ja, das ist die große Frage. Ja. Es gibt ja mittlerweile auch Studien, wo man sagt, 7 Sekunden bevor wir eine Entscheidung treffen, ist die längst in uns schon angelegt. Mhm. Ja, es ist wirklich, es ist total spannend. Aber man muss wirklich akzeptieren, dass Realität zum Großteil in unseren Köpfen entsteht und dass es die Erwartungshaltung der Realität ist, die unsere Realität auch erschafft, unsere Wirklichkeit erschafft. Und das zeigt die Hypnose eben sehr gut. Und deshalb ist es auch so eine wunderbare Sache, zum Beispiel Nichtraucher zu werden, ja, oder eine angstlos zu werden, weil alles, was du in der Hypnose tust, ist, dass du deine inneren Bilder, deine innere Erwartungshaltung umstellst, umgestaltest und dadurch verändert sich deine äußere Wirklichkeit.
Bleiben wir erstmal nochmal bei diesem Gedankenlesen, denn Sie sagen ja, Gedankenlesen geht am besten, wenn man den anderen berührt.
Genau, ja.
Warum?
Das nennt sich das idiomotorische Prinzip. Mhm. Wissenschaftlich ausgedrückt, das bedeutet, jeder Gedanke, den wir fassen, drückt sich in der körperlichen Bewegung aus. Wenn Sie jetzt im Kopf sich immer sagen, ich gehe nach rechts, ich gehe nach rechts, ich gehe nach rechts oder ich gehe nach links, nach links, nach links und ich berühre Sie dabei, wird Ihr Körper leicht sich in diese Richtung drehen, ohne dass Sie es merken. Man kennt diesen Effekt vom Pendeln. Mhm. Wenn Sie mal ein Pendel in die Hand nehmen und sich vorstellen, das soll sich jetzt im Kreis drehen, dann wird es plötzlich anfangen, sich im Kreis zu drehen und Sie haben niemals das Gefühl, dass Sie wirklich was tun.
Ja. Ja?
Und das ist dieses Prinzip, also unser Körper reagiert sofort auf unsere Gedanken. Mhm. Ich kann Menschen stärker machen, nur durch die Worte, die ich zu ihm sage. Und auch körperlich stärker.
Ja? Genau, Sie haben ja so ein Experiment, also Sie haben ganz viele diesbezügliche Experimente, aber zum Beispiel, dass Frauen, die viel zarter sind als so ein ganz schwerer Mann, den auf einmal auf ihren
Fingerspitzen tragen können. Ja, und das ist aber, und es ist wieder, ne, die Erwartungshaltung ist am Anfang, ich schaffe das nicht, das kann ich nicht.
Aber das ist ja auch schon ein physisches Problem eigentlich. Das ist ja nicht nur in der Psyche, sondern das ist ja eine physische Geschichte.
Na klar, ja, aber die Psyche spielt so eine große Rolle über unsere Physis. Das wissen wir noch gar nicht wirklich. Es gibt ja diese Phänomene, dass man sagt, Autounfall, das Kind liegt unterm Auto und die Mutter schafft es plötzlich, das Auto anzuheben, obwohl sie die Kraft nicht hat. Doch, sie muss aber in dem Moment. Und der Körper hat diese Kräfte, der Körper kann diese Kräfte aufbringen. Und das kitzel ich sozusagen raus. Und dann passieren wirklich Momente. War vor kurzem eine Mutter, die auf mich zukam. Sie meinte, sie wissen gar nicht, was sie mit meiner Tochter gemacht haben. Da dachte ich, oh Gott, was habe ich mir gemacht? Ja. Sie meinte, ja, sie war bei Ihnen auf der Bühne. Sie haben 2 Minuten dieses Kräfteritual mit ihr gemacht. Muss ich Ihnen sagen, sie hatte vorher eine Bulimie. Sie hat sich jeden Abend übergeben. Sie hatte keine Freunde mehr, kein Sozialleben, gar nichts mehr. Sie geht von der Bühne und am nächsten Tag ist es weg. Sie übergibt sich nicht mehr. Sie hat wieder ihre Freunde. Sie kümmert sich darum, dass sie wieder ein Sozialleben hat, geht wieder zur Schule. Es waren nur 2 Minuten und ich wusste gar nicht, um was es geht, aber dieser kurze Moment hat ihr ganzes Leben verändert. Es lag nicht an mir, sondern es lag an dem Zutrauen, dass sie plötzlich wieder zu sich selbst hat. Mhm. Und das ist diese Kraft, die Hypnose hat. Das Thema, mit dem ich mich beschäftige.
Sie haben ja auch so ein Beispiel, wo man die Hände aneinander legt, wo auf einmal dann der Mittelfinger, der eigentlich kürzer war, dann genauso lang ist oder ein bisschen länger als der andere.
Ja.
Also das ist ja das Fokussieren auf eine Geschichte
genau. In
der Hypnose.
Ja.
Wenn ich dann tatsächlich sehe, dass dieser etwas kürzere Mittelfinger auf einmal genauso lang ist, ist das dann eine Illusion, die ich darauf fokussiere, dass ich nur denke, er sei länger? Oder der kann ja nicht physisch wirklich länger sein.
Genau. Wenn Sie den neben ein Lineal legen, wird er nicht gewachsen sein. Aber Ihre Vorannahme beim Hände zusammenlegen, dass dieser Finger jetzt länger ist, wird alles in Ihrem Körper dazu anlegen, dass Sie die Hände so zusammenlegen, dass er länger ist. Das wiederum spiegelt in dem Moment Ihre Realität. Das wiederum wird Ihre Erwartungshaltung auf die neue Realität bestätigen und schon sind wir in einem neuen realitätsbildenden Prozess. Das ist das Spannende. Also es ist so einfach, eine Realität, eine Wirklichkeit zu verändern. Wir denken immer, es braucht so lange, bis wir eine neue Meinung haben, bis wir ein neues Thema in unserem Leben als wirklich das wahre Thema erkennen. Aber wir kennen alle den Moment, wir lieben einen Menschen und plötzlich ist die Liebe weg. Und plötzlich, wir können uns gar nicht mehr vorstellen, wir müssen gehen. So, was ist das? Das ist eigentlich nur, da verändert sich etwas in mir. Und das ist einfach nur darauf, auf meine Erwartungshaltung zurückzuführen. Das ist ein ganz spannendes Thema.
Aber könnte man das durch Hypnose dann wieder rückgängig machen?
Also jetzt einen Menschen in sich verliebt zu machen, ist eigentlich eine Hypnose. aber das zurückzumachen, macht überhaupt gar keinen Sinn, ja, weil man will ja auch eine Form von Wahrhaftigkeit erleben. Und wenn einmal die Entscheidung getroffen ist, dann sollte man erst einmal diesen Weg gehen und dann vielleicht sich die Zeit gönnen, das auch wirklich zu erfahren und zu erleben, um dann wieder vielleicht den Weg zurückzufinden.
Mhm.
Das hat man auch ganz oft. Ja.
Das heißt aber, durch die Hypnose aktiviert man das Unterbewusstsein und die Dinge, die ohnehin schon vorhanden sind. Man kann nichts rausholen, was der andere vielleicht möglicherweise so im richtigen Leben gar nicht machen würde. Also sprich, jetzt, ich weiß nicht, erschießt den mal und er erschießt den in der Trance. Ja,
die Ethik, die Moral, die der Mensch hat, bleibt immer bestehen, weil alles ist Hypnose. Ja. Ja, wir leben ein hypnotisches Leben, wie wir eben schon besprochen haben. Also Wirklichkeit wird in unserem Kopf entschieden und eigentlich viel weniger da draußen. Wenn du moralisch so drauf bist, dass du sowieso jemanden töten würdest, dann machst du das auch ohne Hypnose. Aber jeder andere, ja, 99,9% der Menschen haben das nicht. Den kannst du nicht dazu zwingen, auf einen Menschen zu schießen oder sonst irgendwas zu machen, was er nicht machen würde.
Das war ja auch schon die Philosophie von Pippi Langstrumpf, haben wir ja alle gelesen. Ich mache die Welt so, wie sie mir gefällt.
Eigentlich ist es eine Wahrheit. Wir machen alle uns die Welt so, wie sie uns gefällt. Und
bestenfalls.
Ja. Aber manchmal sind wir uns dessen nur nicht bewusst, dass wir uns die Welt gerade selbst so schwer machen.
Genau, das kann sowohl negativ als auch positiv natürlich sein. Ja. Man sollte es dann eher positiv nutzen.
Genau.
Ja. Nochmal zum Gedankenlesen. Sie haben gesagt, wenn man jetzt nach links oder nach rechts denkt, klar, kann ich mir vorstellen, da gehen vielleicht die Fußspitzen nach links oder nach rechts oder man guckt so. Aber wie ist denn das mit Zahlen? Denn Sie fragen ja auch PIN-Zahlen ab.
Genau, PIN-Nummern, ja, ja.
PIN-Nummern und Sie fragen ab, das habe ich neulich gerade gesehen mit Simone Thomalla, was Sie da gemacht haben. Sie fragen nach einem ganz besonderen Ereignis, nach der Jahreszahl, nach dem Tag und wer dabei war. Man möge daran denken und dann sagen Sie ihr das auf den Kopf zu.
Ja.
Das frage ich mich, wie geht das mit Bewegung?
Nee, das hat nichts mehr mit Bewegung zu tun, sondern das kommt nach dem Prozess, in dem wir wirklich tief ineinander sozusagen verschmolzen sind. Und dann versuche ich, das sofort auszusprechen, was ich in diesem Moment fühle und sehe und denke. Dann sind wir wieder beim Thema Intuition. Das hat weniger was mit Gedankenlesen zu tun, als mit Moment erfassen.
Nun könnte man ja denken, Entschuldigung, wenn ich da gerade reingehe, nun könnte man ja denken bei Simone Thomalla, klar, die hatte an die Geburt ihrer Tochter Sophia gedacht.
Ja,
nun könnte man ja denken, okay, was ist ein einschneidendes Erlebnis einer Frau, einer Mutter? Könnte man ja vorher schon denken, okay, das ist Sophia und das ist der und der Tag gewesen.
Ja.
So. Aber sie hätte ja genauso gut an irgendwie die erste Liebe denken können. Oder
genau,
so.
Sie hatte
ja
die alles freie andere Wahl, sein was können. Sie, was sie denkt in dem Moment. Und es ist so schwer, weil ich kann es so schlecht wirklich auch beschreiben, was da in mir passiert. Es ist ein Gefühl, das mir sagt, jetzt spreche es aus. Also das ist jetzt, das ist das, du liegst gerade richtig.
Sehen Sie dann Bilder oder sind das Stimmen oder
beides?
Ich sehe
Bilder, ich sehe manchmal Stimmen, ich habe manchmal nur ein Gefühl, ja.
Ja. Aber ein Gefühl für Zahlen zum Beispiel, schwirren die dann irgendwie wüst so im Kopf? Also gucken Sie dann auf die Stirn und sagen, das ist jetzt 1992 irgendwie oder... Wie geht denn das?
Ja, ich kann es Ihnen wirklich so schlecht erklären. Es ist plötzlich da und es ist, glaube ich, dadurch, wie der Marc Thieu auch gesagt hat, dieser Hirnforscher, so, weil ich es so oft getan habe und weil ich es so lange trainiert habe, ist plötzlich dieser Moment da, dass ich aussprechen kann. Ich liege manchmal sowas von daneben, ja, also, aber ich habe keine Angst davor, daneben zu liegen, weil ich weiß, zu 80% treffe ich diesen Gedanken oder diesen Moment oder dieses Gefühl.
Ja.
Und das ist, glaube ich, das ist das, was ich mir aus meiner Kindheit auch beibehalten habe, dass ich keine Angst davor habe, einen Fehler zu machen. Ich habe keine Angst davor zu versagen, ja, sondern ich erlaube mir, das, was jetzt gerade in mir drin ist, auszusprechen. Wenn sie jetzt nicht an Sophia gedacht hätte, sondern an Karl. Mein Gott, morgen früh geht die Sonne wieder auf.
Ja, also aber das hätten Sie wahrscheinlich auch gesehen.
Kann sein, ja, aber genau das ist dieser Moment. Und den kann ich eben dann auch nicht mehr erklären. Den versuche ich in meinen Büchern eben so nah es geht zu beschreiben. Aber voll und ganz erklären kann man das in diesem Moment nicht.
Ja.
Man kann es nur eben selbst auch wieder erleben.
Ja. Wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist.
Ja, schöner Satz.
Das ist mein Motto. Sie machen ja so wirklich spektakuläre Experimente. Zum Beispiel, also Thorsten Havener hat es in Tokio gemacht, aber Sie haben es hier in Berlin gemacht, nämlich eine versteckte Stecknadel zu finden.
Ja. Ich bin der einzig notariell beglaubigte Gedankenleser der Welt, weil ein Notar das beglaubigt hat. Ja, da hat man hier in Berlin eine Stecknadel versteckt. Ein Fernsehteam war auch dabei, die das Ganze überprüft haben.
Und das war nicht reduziert auf irgendeinen Bezirk, sondern nee,
vollkommen
ganz
egal.
Berlin.
Irgendwo Berlin, ja, komplett. Und wir wissen, wie groß Berlin ist.
Ja.
Dann wurde diese Stecknadel versteckt und dann fing ich eben genauso an, dass ich die Person, die die Stecknadel versteckt hat, erstmal an der Hand genommen habe. Sie sollte sich die Richtung vorstellen, wie müssen wir jetzt gehen, um diese Stecknadel zu finden. Dann habe ich herausgefunden, okay, müssen wir fahren oder weiter laufen? Dann dachte sie ans Fahren, Taxifahren. Dann habe ich sie nochmal an der Schulter berührt und habe den Taxifahrer gelenkt sozusagen. Sie sollte sich nur die Richtung vorstellen.
Aber Voraussetzung ist, dass die sich das wirklich auch vorstellt. Wenn die jetzt an was ganz anderes denken würde, würde es natürlich nicht gehen.
Ja. Fahren wir eine ganz andere Richtung.
Ja.
Und das ist eben das Faszinierende. Mhm. Also sobald sie in etwas anderes denken, werde ich den anderen Weg mitgehen.
Ja.
Ja? Also ich kann ja nicht vorahnen, da liegt die Nadel, sondern in dem Moment muss ich mich voll und ganz auf den Denker verlassen.
Mhm.
Ja, und in den eintauchen. Ich verlasse im Grunde genommen mich, um ihn zu spüren und um in ihm zu sein. Und er führt mich sozusagen nur durch seine Gedanken. Ja. Und dann ist wirklich für mich auch dieser faszinierende Moment, du stehst da und du hast das Gefühl, bück dich, geh nach unten und greif da in diese Ritze rein. Und dann war da diese Stecknadel an einem Pfeiler am Fernsehturm. Ja. Und das ist dann für mich auch erstmal überwältigend, genau da zu sein.
Ja, wollte ich gerade sagen. Ich meine, da muss man doch selber sagen, ey, was
immer
ist
wieder.
Das? Immer wieder, oder?
Immer wieder. Du hast ja deine Technik, du weißt ja, wie du hinkommst. Aber dann stellt sich genau diese, ich habe ja auch mal eine Frau vom Bahnhof hier, die wir spontan angesprochen haben, auch wieder für einen Fernsehsender. Die stieg aus dem Zug aus, wurde spontan angesprochen, ob sie gerne mitmachen will beim Experiment. Das ist der Jan Becker, der ist Gedankenleser, Hypnotiseur. Der bringt sie jetzt nach Hause. Und dann guckte sie ganz erstaunt, der weiß ja gar nicht, wo ich wohne. Und dann habe ich die nach Hause geführt, ja, und hatte dann plötzlich so einen Abstand auf den letzten 100, 200 Metern von 10 Metern. Ich lief vor ihr, sie hinter mir und plötzlich habe ich einen inneren Impuls, stopp, hier stehen bleiben, steck den Schlüssel hier ins Schloss, steck den rein, die Tür öffnet sich. Ja, also ich weiß nicht, wie viele Millionen Haushalte haben wir hier in Berlin?
Ich kenne sie auch.
Ja, es ist wirklich, und dann stehst du da und du hast auch Gänsehaut und du bist auch überwältigt, weil du eben dann auch nicht mehr sagen kannst, warum jetzt genau hier und warum nicht die Tür weiter oder warum nicht die Tür zuvor. Ja.
Und Sie sind auch schon mal ein Autorennen gefahren mit verbundenen Augen?
Auf dem Nürburgring, ja, mit der Jutta Kleinschmidt.
Muss man sein. Ja. Aber Sie nicht am Steuer, oder doch?
Ja, also man muss, das sind auch alles so Jugendsünden. Ich bin ja auch mal aus dem Flugzeug gesprungen mit einem Fallschirm auf dem Rücken aus 4500 Metern Höhe, wo ich nicht wusste, ob der jetzt geladen ist oder nicht, also ob gepackt ist oder nicht. Auch wieder so ein Experiment. Man war jung.
Das hätte aber ihr letztes sein können.
Das hätte das letzte sein können. Meine Sicherung damals war, also es war so ein bisschen russisch Roulette, es gibt 10 Fallschirme, nur einer ist wirklich gepackt. Es gibt eine Person, die weiß, welcher das ist und die denkt nur an diesen Fallschirm und ich sortiere die aus und muss mir den dann anziehen.
Oh mein Gott.
Und raus. Meine Sicherheit, die ich hatte, weil da auch wieder ein Fernsehsender mit dabei war, dass ich bei mir dachte, der Redakteur wird dann schon Stopp rufen, wenn du den falschen. Nur ich habe später erfahren, der Redakteur wusste auch nicht, welcher der richtige Falsche ist. Und dann, ja. Jetzt habe ich Familie, jetzt mache ich solche Sachen nicht mehr.
Jetzt gibt es andere Experimente, die aber mindestens genauso faszinierend sind. Also ganz kleine Experimente. Sie setzen die Leute in Hypnose und sagen, du vergisst deinen Namen.
Ja, das ist auch spannend.
Und, dann wacht der auf. Übrigens, die Hypnose geht ja nur ein paar Sekunden. Das ist ja immer, sie sagen mal eben Schlaf und dann geht der.
Genau, ja. Es ist sehr spannend, ja.
Ja. Und dieses Wort Schlaf, löst das irgendwas Besonderes aus? Oder könnte man jetzt auch sagen, irgendwas anderes? Weiß ich nicht.
Also wenn ich Ihnen einen posthypnotischen Befehl gebe, dann geht auch sowas wie Zuckerbrot. Ja, dann muss ich Sie vorher in die Hypnose versetzt haben, sage Ihnen jedes Mal, wenn Sie das Wort Zuckerbrot hören, dann fallen Sie wieder in diese Trance hinein. Das funktioniert auch. Oder ich berühre Sie an der Stirn dann und dann fallen Sie auch hinein. Das Wort Schlaf ist am Anfang so wichtig, weil wir unbewusst wissen wir, was Schlaf bedeutet. Also es bedeutet Augen zu, entspannen und ganz tief nach unten sinken. Mhm. Das ist Schlaf für uns, deshalb ist dieses Wort so stark. Es ist in der Hypnose aber so ein bisschen konträr, weil Hypnose ist ja kein Schlaf. Ja, wir haben uns nur irgendwie alle mal darauf verständigt, wenn der Hypnotiseur Schlaf sagt, meint er Augen zu und vollkommen entspannen. Unser System weiß das. Hypnose ist kein Schlaf, du bist nicht K.O., du bist nicht betäubt, weil du bekommst alles um dich herum mit.
Das ist eine Trance.
Das ist eine Trance, also ich sage immer, der Körper ist im Tiefschlaf, der Geist ist hellwach. Ja, muss so sein, weil sonst kannst du ja gar nicht das umsetzen, was du von außen gesagt bekommst. Mhm. Und jede Hypnose ist eine Selbsthypnose, ja. Und je mehr Kreativität du hast, je mehr Fantasie, je intelligenter du bist, umso einfacher ist es für dich selbst, diese hypnotischen Momente auszulösen in dir, weil du machst das nur mit deiner Vorstellungskraft. Und da sind wir wieder beim Thema Kontrolle, ja. Also Hypnose ist auch kein Kontrollverlust. Im Gegenteil, du merkst, welche Kontrolle du wirklich über dich und deine Wirklichkeit hast.
Bleiben wir nochmal bei diesem Namen. Also du sagst dann, okay, jetzt bist du wieder da und jetzt sag mal deinen Namen. Sie sagen ja sogar Bettina, sag mal deinen Namen.
Genau, ja.
Und hinterher hat die dann gesagt, ja, sie wusste genau, dass sie Bettina ist, aber sie konnte es nicht aussprechen.
Sie konnte es nicht aussprechen, ja. Das ist ein bisschen fies, was ich da mache, weil ich über mehrere Sinne gehe. Also ich sage zum einen, wenn du jetzt gleich deine Augen öffnest, kannst du dich nicht mehr an deinen Namen erinnern. Dein Name ist gelöscht aus deinem Gedächtnis. Je mehr du dich versuchst zu erinnern, umso weiter ist er weg. Es ist, als ob du den Namen auf der Zunge liegen hast und ihn nicht aussprechen kannst. Ja. So, und jetzt kann einmal die Suggestion gezündet haben, der ist weg. Ich kann mich wirklich nicht mehr dran erinnern oder er ist noch da, aber ich kann ihn nicht aussprechen. Ja, und das ist gerade für die Bühne ein sehr theatraler Moment, mit dem ich arbeite. Und der steht als Metapher, weil im Grunde genommen, wenn wir so etwas Wichtiges wie unseren Namen vergessen können, was können wir dann noch einfach fallen lassen in unserem Leben, wo wir denken, das ist so fest mit uns verwachsen und es ist immer da, sind wir wieder im therapeutischen Training. Mhm. Wir können das einfach fallen lassen, wir können den Rucksack ablegen. Ja, und das ist die Idee dahinter, hinter dieser Sache, selbst wenn ich den Namen vergessen kann, was ja, was kann ich noch so alles loslassen, was mich gerade bedrückt.
Wie lange hält denn sowas an? Also angenommen, Sie würden die jetzt nicht zurücksetzen in die Trance, würde die jetzt die nächsten Tage Ihren Namen nicht aussprechen
können? Mit dem Namen ist es so, da ist man natürlich als Hypnotiseur in der Verantwortung zu sagen, der ist gleich wieder da. Ja, wenn es darum geht, nicht Trauer zu werden, wird es ihr Leben lang anhalten. Ja, also das ist, du kannst eine Suggestion so setzen, dass sie für immer anhält, oder du kannst sie so setzen und du selbst machst das, also nicht der Hypnotiseur, sondern du machst das für dich selbst, dass du sagst, komm, in 5 Minuten ist der Name wieder da. Ja. Mhm. Das ist eigentlich, weil es realitätsbildend ist, solange du in diesem Realitäts- und Wirklichkeitsprozess drin bist, ist der Name weg. Mhm. Ja. Wir hatten auch mal ein Experiment gemacht, wo wir sagten, okay, immer wenn ich mich an meinem Ohrläppchen berühre, machst du Kniebeugen. Und ich habe ein halbes Jahr später diesen Menschen wieder getroffen.
Da macht der das immer noch?
Und fass mich an mein Ohrläppchen und fängt an, Kniebeugen zu machen. Ja. Also das ist, wenn das gesetzt ist, wenn es tief verankert ist, dann ist es, das ist das Schöne auch im Training, in der Therapie, dass wir da etwas setzen können, wo wir immer wieder Zugriff drauf haben. Das ist nicht plötzlich wieder weg, sondern wir haben komplett eine neue Realität, die wir angenommen haben.
Aber ist natürlich auch eine wirklich große Verantwortung
absolut,
des Therapeuten.
Absolut, ja. Und deshalb sollte man auch nicht wirklich immer nur zu Menschen gehen, denen man wirklich auch vertraut. Ja, ist wichtig. Und eben auch gucken, okay, was hat der da jetzt eigentlich vor? Das ist ja das Schöne, mein Bewusstsein ist ja wach.
Ja. Ja?
Und ich kriege ja mit, wenn der jetzt irgendwas Seltsames vorhat, dann mache ich die Augen auf und gehe wieder, weil ich kann mich ja dagegen wehren.
Ja, ja.
Man geht ja nur in die Hypnose rein, wenn man wirklich selbst auch will. Ich laufe nicht durch die Welt und irgendjemand sagt zu dir, schlaf, und dann fällt man um. So ist es nicht.
Oder auch diese Geschichte, wo Sie sagen, es gibt jetzt keine 4 mehr in Ihrem Leben, und die Frau wacht auf und zählt ihre Finger und ist auf einmal bei 6 und dann sagen sie, und 2 mal 6 ist, es hat die 12 und kommt völlig ungläubig. Das ist doch ohne Worte, oder?
Wir kennen aber diesen Prozess, ja. Also wie oft suchen wir unseren Schlüssel oder unser Handy, es liegt mitten auf dem Tisch und wir sehen es nicht.
Ja. Ja,
wir kennen alle diesen Prozess, wir können das alle. Ja.
Ja.
Und das ist eben auch im umgekehrten Schluss, wenn ich zu Ihnen sage, du bist jetzt stärker und du bist glücklich und du spürst die Freude, immer wenn ich schnippe, dann spürst du das genauso. Und dann bist du auch stärker. Jetzt haben Sie auch schon wieder ein Lächeln auf den Lippen, sobald ich schnippe. Ja. Und das geht sehr schnell, ja, weil im Grunde genommen, du musst nur eine tiefe Verbindung aufbauen und dann passiert Folgendes.
Ja. Und es ist ja tatsächlich, wenn man den eigenen Namen vergessen kann, dann kann man natürlich erst recht auch vom Rauchen ablassen, denn Sie geben ja wirklich richtige Seminare
für
Raucher.
Ja. Ich habe jetzt auch ein Produkt auf den Markt gebracht, der nichtraucherguru.de, wo du das runterladen kannst, und dann komme ich zu dir nach Hause. Also ich habe gemerkt, so viele Menschen wollen Nichtraucher werden, und jetzt zu mir in die Praxis zu kommen, ist ein weiter Weg, immer nach Berlin zu kommen. Die kommen ja aus ganz Deutschland. Und da haben wir jetzt gedacht, wie wäre es denn eigentlich, wenn wir das als Online-Produkt aufbauen und sagen, du kannst es jetzt selbst runterladen und wirst innerhalb von 120 Minuten zum Nichtraucher. Ja? Länger braucht es nicht. Es ist für mich auch immer wieder, das sieht aus wie Magie und wie ein Wunder, aber ich habe eine Methode entwickelt, die dir ganz schnell bewusst macht, warum rauche ich überhaupt und warum brauche ich das oder brauche ich das gar nicht, was macht das überhaupt mit mir, und plötzlich lösen sich so alle Süchte und Bedürfnisse dieser Zigarette gegenüber auf und man ist frei. Ja.
Mhm.
Und das ist ein ganz spannender Prozess auch.
Sie geben ja auch Selbsthilfe, Hypnose, Seminare. Wie funktioniert denn das, Selbsthypnose?
Jede Hypnose ist eine Selbsthypnose, und man geht in der Selbsthypnose erst einmal über die Entspannung des Körpers, dann über die Entspannung des Geistes. Und wenn der Geist entspannt ist, lässt er sich einfacher fokussieren. Und diese Fokussierung auf ein Thema erlaubt es uns dann, dieses Thema zu lösen oder mit diesem Thema zu arbeiten. Muss man sich vorstellen wie bei einer Kamera, die ein Makroobjektiv hat. Da kann ich ganz nah ranfahren. Der Kontext spielt keine Rolle mehr. Und ich kann dann dieses eine wunderbar betrachten und gleichzeitig auch dann damit arbeiten. Ja, das ist eigentlich Hypnose. Also wir haben hier ein großes Studio und die Wände sind jetzt hier grau, und wenn man sich vorstellt, ich habe einen Laserpointer und lasse so einen Punkt an die Wand scheinen, dann ist das, was wir bewusst wahrnehmen.
Mhm.
Alles andere ist unbewusst. Wenn wir jetzt es schaffen, den Laserpointer auf die Stelle zu richten, die uns jetzt wirklich wichtig im Leben ist, eine Angst loszuwerden oder mit Schmerz umzugehen oder nicht mehr zu rauchen, dann haben wir plötzlich den direkten Zugriff darauf. Und das schafft die Hypnose und das schafft die Selbsthypnose. Und das ist wirklich eine Entspannung, eine Fokussierung. Und man ist hochkonzentriert in dem Moment, wo man selbst mit sich arbeitet. Und das ist ein großer Vorteil.
Aber aus dieser Trance komme ich dann auch selber wieder raus.
Genau.
Da muss keiner sagen, jetzt bist du wieder im Hier und Jetzt.
Ich fühle mich selbst hinein und fühle mich auch selbst wieder hinaus. Und das wird dann oft so beschrieben wie so ein Powernap. Also man ist danach total erfrischt und hat ganz viel Energie. weil man so komplett entspannt war. Und man lernt in den Seminaren, die ich gebe, sich erstmal richtig zu entspannen und gleichzeitig in so einer Trance mit sich selbst zu arbeiten. Auch ein ganz spannendes Phänomen und hochwirkungsvoll, weil ich es überall machen kann.
Wie spirituell ist in Ihrer Arbeit?
Also es gibt eine tiefe wissenschaftliche Grundlage von dem, was ich tue. Und auch viele Wissenschaftler beschäftigen sich mit dem Thema und haben sich schon mit diesem Thema beschäftigt. Aber es hat natürlich auch sehr viel mit Vertrauen und Glaube und Wirklichkeitsbildung zu tun. Und ich glaube, dass wir sind sehr spirituelle Wesen, ja, weil wir eigentlich durch diese spirituelle Denkweise, die wir alle in uns tragen, auch wieder da ein Abbild der Wirklichkeit geschaffen haben. Du musst nicht spirituell sein, um die Hypnose erleben zu können, aber du wirst durch die Hypnose Erfahrungen machen, die viele andere Menschen als spirituell beschreiben. Weil spirituell ist ja auch nur ein Wort, ist ja nur eine Betitelung von dem, was wir so Tag für Tag erleben.
Wo sehen Sie die Seele verortet?
Spontan würde ich sagen im Herzen. Die Wissenschaft sagt im Gehirn.
Oder im Bauch.
Im Bauch.
In den Gedärmen.
Genau, es gibt da ja auch mittlerweile Untersuchungen, beschreibe ich auch in meinem Buch, dass es das Bauchgehirn sozusagen gibt. Wir sind emotionale Wesen, die gelernt haben, auf Gefühlsebene zu entscheiden. Und ich glaube, das könnte man dann auch gleichzeitig wieder mit dem Seelenprozess beschreiben, wobei es ja auch Techniken gibt, wo dein Körper deine Seele verlassen kann. Ja? Ja. Also wo du sagst, ich gehe jetzt mal auf Astralreisen und ich sehe mal die Realität aus einer ganz anderen Perspektive. Ja,
ja, oder bei Unfällen, wenn du im Koma, ne, sagt man ja auch, dass du da den...
Guter Freund von mir, der hatte jetzt einen Herzinfarkt und der hat mir eine Out-of-Body-Experience beschrieben, wo er sagte, ich habe meinen Körper wirklich verlassen, ich habe das alles von oben gesehen, mir ging es total gut, ich habe mich noch gewundert, was machen die da unten alle, ja, lass mich doch, so. Das sind tiefgründige Einschnitte natürlich ins Leben. Das Interessante ist, seitdem er der war ein ganz großer Rationalist, seitdem er dieses Erlebnis hat, fängt er an, sich mit spirituellen Dingen zu beschäftigen, weil er jetzt wissen will, was ist das genau. Oft brauchen wir Momente, die uns zeigen, da ist mehr, als wir uns vorstellen können, um uns dann wirklich voll und ganz mal in das Thema reinzuwerfen. Und man muss nicht tief esoterisch gläubig sein, um sich mit dem Thema zu beschäftigen, sondern ganz im Gegenteil, da gibt es wunderbare Untersuchungen, die uns in unserem Glaubensmodell der Wissenschaft abholen und uns die Dinge auch mal vor Augen führen, die wir eigentlich können. Uns nur nicht zutrauen.
Sie machen auch Rückführungen. In welchem Moment ist das sinnvoll?
Das ist immer dann sinnvoll, wenn es im jetzigen Leben, jetzt sage ich schon jetziges Leben, im jetzigen Moment ein Gefühl gibt, dass ich nicht loswerden kann. Und dann macht es manchmal Sinn, als Trainings, als Coachingmittel, jemanden zurück in ein vorheriges Leben zu führen. Ich mache jetzt mal die Anführungszeichen rechts und links daneben, weil er dort eine Distanzierung erfährt vom jetzigen Moment und eine Lösung finden kann auf eine ganz andere Art und Weise, die er bis jetzt noch gar nicht bedacht hat, um dann einen Lösungsweg zu finden und sich das zu erklären, was jetzt gerade in seinem Leben passiert.
Und das muss ja aber nicht das direkte Leben davor gewesen sein, es kann ja auch eins gewesen sein, das davor oder davor gewesen ist.
Genau, die große Frage ist natürlich, gehen wir wirklich zurück in ein anderes Leben oder bleiben wir in unserer Vorstellung über dieses Leben? Aber, und das ist das Interessante für mich, es hat eine enorme heilende Wirkung. Es ist unglaublich, was du da siehst, was da passiert, was da gelöst wird. Ja? Also ich hatte eine Frau, die fing plötzlich in der Sprache an zu sprechen, afrikanisch. Ja? Ich nehme das immer alles auf, deshalb wusste ich das dann später. Das war afrikanisch, was sie gesprochen hat. Und sie hat aber mir berichtet, dass sie niemals in Afrika war, dass sie niemals diese Sprache gesprochen hat.
Das ist genau das.
So, ja. Also ja. Woher kommt es? Ja. Jetzt kann man es erklären, man kann sagen, gut, der Mensch ist natürlich angelegt, um alle Sprachen zu lernen. Ja, es ist ja nur deine Geburt entscheidet ja nur, welche Sprache du später sprichst, aber du hast den Stamm in dir, um alle Sprachen zu lernen.
Aber ich glaube, das reicht nicht als Erklärung.
Reicht nicht. Und ich finde das aber, das Schöne ist, man sieht es bei Ihnen jetzt auch. Sie erzählen davon und die Augen fangen an zu leuchten, weil es uns so fasziniert. Und das ist eigentlich, das ist das Tolle daran. Ja? Also das Träumerische auch in uns nochmal so rauszulassen durch diese Themen, das finde ich sehr lebenswert, ja.
Ihr neues Buch, Das Geheimnis der Intuition. Intuition ist erlernbar, da sind wir wieder bei diesem Thema Bauchgefühl kann man stärken und da geben Sie richtig praktische Übungen.
Genau, ja. Also die erste Übung, die ich allen mitgebe, ist erstmal vorurteilsfrei durch die Welt zu gehen. Sobald ich mir ein Vorurteil bilde, wird es in dem Moment, in dem ich mich befinde, richtig schwer auf mein Gefühl zu hören. Ich gehe in eine neue Situation, ich komme jetzt hier in dieses Studio rein und habe mir vorher schon gedacht, ach, die Moderatorin ist bestimmt so und die will bestimmt das wissen. Jetzt verschließe ich all meine Sinne, weil ich nur noch abgleichen will, wann kommt denn das endlich, was ich da erwarte. Ja. Also mache ich zu. Wenn ich jetzt einfach hier reinkomme und sage, ja, guten Tag oder guten Abend und wir sitzen hier und wir unterhalten uns, dann kann ich diesen Moment wunderbar spüren. Und wir haben ja gesehen, wir kommen ja von A nach B, dann nach Z und wieder zurück zu F. Das geht aber nur, wenn wir uns nicht ein Vorurteil geschaffen haben, was wir von dieser Situation erwarten.
Ja.
Und das ist intuitives Verhalten, was wir gerade an den Tag legen. Wir lassen es frei fließen. Mhm. Ja? Und das ist das Spannende daran.
Sie sagen auch, es hilft, eine Katze zu streicheln, wenn einem ein Licht aufgehen soll.
Ja.
Inwiefern das denn?
Weil die Katze durch dieses Surren und durch dieses
Schnurren
uns in so einen Moment hineinbringt, der wirklich einer Trance ähnelt und wir durch das Streicheln auch entspannen können. Ja.
Mhm.
Katzen haben sowieso ein unglaubliches Gefühl. Also ich weiß nicht, wer eine Katze hat, der weiß, dass wenn es uns nicht gut geht, kommt die, legt sich uns auf den Bauch und so weiter und so fort. Plötzlich ist die Katze da, die 3 Wochen vorher immer abgehauen ist. Plötzlich ist sie da und hilft uns. Ja. Also und diese Verbindung zu einem anderen Lebewesen, die Berührung und dieses Streicheln und dieses, das entspannt uns auch enorm. Und immer wenn wir entspannt sind, können die Gedanken frei fließen. Und plötzlich haben wir eine Idee, die wir vielleicht vorher so gar nicht gedacht haben. Das Interessante ist, es setzt an der Traumforschung an. Und zwar ist es so, dass wenn der Thalamus ausgeschaltet ist, ist es in einer sehr entspannten Situation, hat unser Großhirn die Möglichkeit, unsere Bilder, unsere Erfahrungen wieder hervorzubringen. Also was wir träumen in der Nacht, ist nicht abstrakt zu sehen, sondern es bezeichnet immer die Gefühlslage, in der wir uns gerade befinden. Wenn wir Angst haben tagsüber und vielleicht Existenzängste, dann werden wir nachts Bilder sehen, die uns Angst machen.
Mhm.
Ja? Freud ging ja noch davon aus, dass man es dann deuten kann und so weiter und so fort. Das ist aber eigentlich ein Abbild unserer jetzigen Emotionslage, in der wir uns befinden.
Mhm.
So. Das Großhirn, ohne jeglichen äußeren Sinneseinfluss, erschafft ständig Bilder. Und zwar sind das Abgleiche unserer Erfahrungen, die wir gemacht haben. Das bedeutet, wenn wir lernen, unsere äußeren Sinne abzuschalten, haben wir einen besseren Zugang zu unserer Intuition, wenn wir unsere Erfahrungen vor Augen haben. Plötzlich ist dieser Aha-Moment da, ja, Eureka.
Ja.
Und plötzlich haben wir einen Gedankenkopf, den wir so gar nicht hatten und der alles löst. Ja. Und das kommt dann, wenn wir uns erlauben zu entspannen. Und da kann eben das Streicheln der Katze uns enorm entspannen.
Und so funktioniert dann wahrscheinlich auch negative Energie in positive umzuwandeln.
Eigentlich ja. Ja, aber diese negative Energie, das ist erstmal negative Energie, ist ja immer der Moment, wie nehme ich die auf und wie verarbeite ich die.
Ja. Ja.
In den Seminaren, die ich gebe, habe ich am Anfang einige, die erstmal natürlich sehr kritisch sind und sehr skeptisch, schaffe ich das überhaupt? Ja? Schaffe ich es selbst, in die Hypnose hineinzugehen? Und das sind für mich, wo ich dann immer sage, sobald du anfängst, dir diesen Gedanken zu stellen, hast du schon wieder verloren.
Genau.
Weil du dich eben nicht
Wirklicher
auf das Positive
Zweifel,
konzentrierst.
Ja.
Das Interessante ist aber, es führt uns unser Denken vor Augen. Und wir könnten jetzt sagen, das ist eine negative Energie. Nee, es ist unser negatives Denken. Und das können wir ummodeln. Ja, die Erfahrung, die wir haben, die können wir neu deuten. Und das erlaubt es uns dann, in die positive Energie hineinzugehen.
Alle sagten, das ginge nicht. Und einer kam, der hat es nicht gewusst und hat es gemacht.
Ganz genau. Das ist super. Das ist genau das.
Ja. Ja.
Der hat sich nie den Gedanken gestellt.
Nee.
Der hat es einfach gemacht.
So ist es.
Ja.
Ich würde jetzt natürlich gerne 2 oder 3 Experimente, die akustisch gut rüberkämen, auch nochmal an mir machen lassen.
Ja.
Vielleicht nicht gerade Hypnose, die Sendung weiterlaufen lassen müssen.
Ja.
Aber vielleicht irgendwas anderes.
Wir versuchen das einfach mal. Und zwar ist das eine Form von Intuition? Sie kennen sich mit Handys aus, ja?
Ja, im weitesten Sinne.
Gut. jeder hat ja einen PIN-Code.
Ja.
Ja, und Sie kennen meinen PIN-Code nicht.
Ja.
Okay, jetzt darf ich Ihnen mal ganz kurz das Handy rübergeben. Wenn Sie einmal so unten wischen, dann sehen Sie, kommt gleich der PIN-Code, ja, das Feld.
Ja.
Jetzt geben Sie doch einfach mal 4 Zahlen ein. Und was passiert? Öffnet sich nicht.
Nee,
okay. Das ist nur der Sperrbildschirm, deshalb können wir da mehr machen.
Ja.
Mehrmals versuchen.
Okay.
Vielleicht nochmal 4 Zahlen eingeben. Öffnet sich nicht, ja.
Nee.
Ich bin am 31.08. geboren. Vielleicht ist ja mein PIN-Code 3108. Mal eingeben. Nee. Vielleicht ist es ja Ihr Geburtsdatum. Geben Sie doch mal Ihr Geburtsdatum ein.
Das sind immer so diese Geschichten. Das hatte ich jetzt nämlich auch überlegt. Hatte ich übrigens als erstes.
Dann versuchen Sie mal. Ja. Geht nicht, ne?
Nee.
Vielleicht ist es ja Ihre PIN-Nummer.
Nee.
Also Sie sehen, Sie können machen, was Sie wollen.
Ja.
Ich gehe nicht auf.
Ja.
Jetzt machen wir mal was. Und schauen Sie mich einfach nur mal an. Schließen Sie mal kurz Ihre Augen. Atmen Sie tief durch die Nase ein, durch den Mund ausatmen und entspannen. Zweites Mal tief durch die Nase einatmen, durch den Mund ausatmen und entspannen. Und ein drittes Mal. Sehr gut. Und gleich wird jetzt aus Ihrem Inneren heraus eine Zahl vor Ihrem inneren Auge erscheinen. Die erste Zahl, an die Sie jetzt denken, wenn ich schnippe, nennen Sie bitte laut jetzt.
3.
Die 3 bitte eingeben. nochmal die Augen schließen. Ich schnippe wieder, es wird wieder eine Zahl erscheinen. Aus ihrem Innern heraus, gar nicht groß drüber nachdenken, erst auf das Schnippen warten. Jetzt.
7.
7 wird eingeklickt. Super. Das ist sehr gut. Okay, eingegeben.
Ja.
Nochmal die Augen zu. Tief einatmen, ausatmen. Nochmal in die Spannung kommen. Ich schnippe und es kommt eine Zahl vor ihr inneres Auge. Jetzt.
2.
Das ist unglaublich. 2 eingeben. Sehr gut. Okay. Noch einmal die Augen schließen. Tief einatmen. Ausatmen. Augen auf. Jetzt.
9.
Wenn Sie jetzt die 9 eingeben und das Handy öffnet sich, haben Sie meinen PIN-Code geknackt.
Der ist jetzt schon offen. Das kann ja nicht sein.
Ja. Das
Hallo?
Ist unglaublich, ja. Und das ist Intuition. Und das ist dieser Moment, der Sie in Sie selbst hineinführt, in dieser Geschwindigkeit und der Ihnen plötzlich etwas verrät, was Sie nicht wissen können. Und Sie müssen das jetzt all Ihren Hörern erklären.
Das ist ja nicht zu erklären. Das ist wirklich super. Effektiv nicht zu erklären. Also das, okay.
Ja.
Deshalb sagen Sie auch immer, das ist Ihr Applaus.
Das ist Ihr Applaus, genau. Weil ich habe jetzt mit dieser Sache nichts zu tun, sondern ich habe es einfach fließen lassen. Und als Sie die 3 genannt haben, wusste ich, wir sind vollkommen auf dem richtigen Level jetzt gerade. Ja. Und das ist eben das Spannende. Es ist möglich, aber es hätte jetzt auch total in die Hosen gehen können. Ja. Also, vielen Dank. Jetzt muss ich meinen PIN-Code ändern, weil es jetzt...
Ja, jetzt ist es sozusagen on air. Können wir noch ein einziges machen vielleicht?
Gut, und jetzt haben wir ja Ihre Intuition gesehen und jetzt möchte ich Ihnen gerne zeigen, was ich Tag für Tag mache, um eben im Training zu bleiben.
Ja.
Sie kennen ja diese Rubik's Cubes, wo man diese Seiten einstellen kann, um die richtige Farbe herauszufinden.
Ja.
Ich habe immer so einen dabei, aber für was ganz anderes und das möchte ich Ihnen jetzt gerne mal zeigen. Und zwar, was ich jetzt will, ist, dass Sie einfach mal in Ihrer Hand diesen Würfel würfeln ja, und sich die oben liegende Farbe anschauen und dann die Hand wieder drauf machen.
Mhm. Ja? Also richtig auf dem Tisch würfeln?
Auf dem Tisch oder dann die Hand drüberlegen.
Okay. Ja.
Okay, die Hand bitte drüberlegen.
Mhm.
Okay. Und jetzt einfach nur mal sich mal vorstellen, Sie fangen jetzt an, in dieser Farbe zu leuchten, in dieser Farbe zu strahlen.
Ja.
Und richtig, es kommt so aus Ihnen heraus. Ja. Und es strahlt mich an sozusagen. So, und das ist jetzt mal ein Versuch. Okay, und es strahlt mich an und strahlt mich, ich muss mal kurz die Augen zumachen, es strahlt mich sehr hell an. Es wird heller und heller. Es geht, okay, was ich jetzt bei Ihnen wahrnehme in dem Moment, jetzt spreche ich mal einfach aus, was ich als erstes gesehen habe, ist die Farbe Orange. Ist das richtig?
Ja.
Ja, genau, super, ja.
Ja, also ich bin wirklich sprachlos.
Und damit trainiere ich. Aber auch da hätte ich jetzt wieder daneben liegen können. Und das mache ich jeden Tag. Und das beschreibe ich ja auch in meinem Buch, Das Geheimnis der Intuition. Zum Beispiel mit Gummibärchen das zu machen. Ja, du machst die Augen zu und stellst dir vor, ich greife jetzt in die Tüte rein. Welche Farbe werde ich rausgreifen? Ja, und das mache ich eben damit. Das habe ich immer dabei. Und das ist eben zum einen ein schönes Spiel. Aber zum anderen bestätigt das immer wieder mein Gefühl. Wenn ich sage, ah, jetzt bin ich soweit, dann muss ich es aussprechen. Ja, und das sind diese Momente.
Jan Becker, ich bin schwer beeindruckt.
Dankeschön, ja.
Sprachlos.
Ich auch.
Danke, dass Sie da waren.
Danke Ihnen.
Weiter alles Gute für Sie.
Vielen Dank.